Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Das philosophische Handgepäck, etwas Philosophie für Anfänger und Jedermann. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und habe das Vergnügen für Sie, diese Vortragsreihen montagsabend zu organisieren und zu moderieren. Falls Ihnen die aus den vergangenen Semestern vielleicht auch ein bisschen Interesse wecken können. Sie finden mittlerweile einen Gutteil der Vorträge der letzten Jahre als Audiodateien im Internet. Wenn Sie auf die Internetseiten der Hochschule Konstanz gehen und dort auf die Studiengänge Kommunikationsdesign, dann finden Sie mittlerweile etwa 140 Vorträge, immerhin. Das ist doch was. Und Sie finden darunter auch mehrere, ich weiß nicht mehr wie viele, aber mehrere unseres heutigen, sechs unseres heutigen Referenten, nämlich von Jürgen Lodemann. Was sollten Sie über Jürgen Lodemann wissen? Wenn ich damit anfange, kommt er nicht mehr zum Reden, aber ich versuche es mal kurz und knapp. Jürgen Lodemann kennen die Älteren von Ihnen vielleicht noch aus seinen Zeiten beim damaligen Südwestfunk, der später aufgegangen ist in den Südwestrundfunk. Dort hat er als erster in Deutschland ein Magazin über Literatur über den Bildschirm rauschen lassen. Das kennen Sie vielleicht, das Literaturmagazin. Nachfolgend lief das Café Größenwahn beispielsweise. Und als er bei solchen Sendungen sich immer wieder in die Nesseln, die um den Sender offenbar sehr breit gestreut sind, setzte und es nicht mehr machen durfte, weil er immer zu frech war, da hat er lange Zeit erstmal, glaube ich, sich einfach an seinem Büro gefreut und an den Büchern, die da standen, und durfte irgendwann Dokumentarfilme machen. Und ich glaube, der erste war es gleich, der ein Volltreffer war, die Bagdadbahn. Vielleicht kennen den manche von Ihnen, der lief relativ häufig dann, es war ein richtiger Knüller in der ARD, lief in ganz vielen ARD-Anstalten immer wieder. Offenbar wurde da ein Ton getroffen, der dem Publikum schmeckte. Meiner Ansicht nach ein Ton, der sehr eigen, sehr selten ist, den man im Fernsehen so eigentlich nicht hört, und vielleicht ist er genau deshalb so ansprechend und interessant. Neben dieser Tätigkeit als Redakteur beim Fernsehen, als Literaturredakteur, hat Jürgen Lodemann, ich glaube Ende der 70er Jahre, war es angefangen, mit Romanen seine Leser zu beglücken. Der erste, der da kam, hieß Anita Drögemüller oder Die Ruhe an der Ruhr und ist der erste deutsche Roman, in dem die Ruhrgebietssprache eine relevante Rolle spielt. Ich kann Ihnen den nur empfehlen, ein tolles Werk. Und dann ging es munter weiter, ich weiß nicht, bei wie vielen Büchern er mittlerweile angelangt ist, ich denke mal irgendwas um die 30 dürften es sein. Ne?
Kommt hin.
Kommt hin. Na wunderbar. Natürlich hat so ein Mensch auch studiert und es ist eine lange Liste, deswegen habe ich einen Spickzettel in der Hand, weil ich mir das nie merken kann, was der gute Mann alles studiert hat. Da steht Philosophie, neuere Literatur, Altgermanistik, Geologie und Geographie. Das ist doch mal ein volles und strammes Programm. Die Bücher sind es, die Jürgen Lodemann zu uns immer wieder bringen. Heute Abend wird er uns aus seinem letzten Roman was erzählen. Es pfeift gar fürchterlich. Was ist hier los? Ich bewege mich mal nicht. Ich versuche es, mich nicht zu bewegen. Also, sein letzter Roman. Sie kriegen jetzt gleich ein tolles Kärtchen und wissen dann genau Bescheid. Ich lasse das mal durchgehen. Sein letzter Roman hieß Salamander. Und da werden Sie heute Abend etwas über das Thema hören und dann etwas aus dem Roman hören. Wir haben schon öfter das Vergnügen gehabt, aus seinen Romanen etwas von ihm vorgetragen zu bekommen. Ich glaube, das vorletzte Mal war Paradies irisch dran, das war der vorletzte Roman, der erschienen ist. Alles tolle Lektüre. Ich kann es Ihnen nur wärmstens empfehlen, rennen Sie sofort nach dem Vortrag in eine Buchhandlung, die noch um 21 Uhr offen hat. Kaufen Sie, was Sie immer an Lodemann in die Finger bekommen können. Letztens standen ein paar Studenten bei mir am heimischen Bücherregal und staunten gar sehr, dass man von einem Autor so viele Bücher im Regal haben kann. Das ist in der Tat wahr. Ich habe keinen einzigen Kauf je bereut und die Lektüre erst recht nicht. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Jürgen Lodemann.
Ja, ich hoffe, ich habe eingeschaltet. Hört man mich? Ja. Ja, vielen Dank, lieber Volker Friedrich. Meine Damen und Herren, spätestens seit dieser kürzlich so schön Kess formulierten Frage, wer bin ich und wenn ja, wie viele, spätestens seit diesem Bucherfolg ist die Frage nach dem, was die Philosophen Identität nennen, fast zu einer neuen Sportart geworden, möchte ich mal behaupten. Seitdem geraten solche Fragen bis in das Gerede der Partys und der Talkshows und sogar manchmal in das der Politik. Es ist ja auch jedem von uns vollkommen selbst überlassen, eines Tages, früher oder später, diese schreckliche Feststellung machen zu müssen, dass er oder sie in sich hineinhorcht, in sich geht, wie man dann so sagt, also in sich geht und sich selbst fragt, wer bin ich? Und dass dann, tja, dann welch ein Schrecken, dass dann dort tief drinnen eigentlich gar nichts zu finden ist. Denn was immer man da drinnen findet, als Ich, als Person, als Bewusstsein, als Identität, es erweist sich als Mitgift. Wenn wir genügend genau nachfragen, dann empfinden wir dieses tief drinnen sogar als Fremdkörper, als gut gemeinte Gabe von anderen, von Eltern, Lehrern, Freunden, Pfarrern, von Büchern, von Traditionen. Dann erkennen wir dieses tief drinnen als Resultat von allen möglichen Kulturkontakten, was dann in der Summe bei den Philosophen den Namen bekommt, kulturelle Identität. Ein sehr schwer definierbares Gemisch. Und das, was Identität sein könnte, um das mal genauer zu beobachten, dazu besteht derzeit allerhand guter Grund, akute Anlässe. Im soeben vergangenen Monat Mai, da hatte das Deutsche PEN-Zentrum seine Jahrestagung. Also PEN, das ist die internationale Vereinigung von Autoren, Essayisten, Philosophen. Und der derzeitige Vorsitzende des Deutschen Zentrums, Johanno Strasser, der versuchte auf dieser Jahrestagung vor wenigen Wochen Bilanz zu ziehen. Eine deprimierende Bilanz. Ich zitiere aus seinem Bericht über derzeitige Zustände in Deutschland. Johanno Strasser konstatiert, es gebe mehr und mehr horrende Probleme der Deutschen mit Migration, mit Integration. Und diese Probleme, sagen wir mal Unsicherheiten, diese Unsicherheiten stellen immer mehr das in Frage, was denn unsere eigene kulturelle Identität sein könnte. Zitat Johanno Strasser: Eine erschreckende Mehrheit der Deutschen ist nach wie vor beherrscht von Antisemitismus, Islamophobie, von Hass auf Minderheiten, von Ausländerfeindlichkeit. In der Debatte um die Sarrazin-Thesen ist immer wieder zu erleben, sagt Strasser, wie auch sogenannte anständige Bürger, die sich selbst durchaus als Demokraten bezeichnen würden, gern über jeden herfallen, der es wagen sollte, Thilo Sarrazin und sein Buch zu kritisieren. Buch heißt Deutschland schafft sich ab. Es schwindet schlicht das Verständnis dafür, dass Mehrheiten auf Minderheiten Rücksicht zu nehmen hätten, wenn ein Miteinander überhaupt noch funktionieren soll. Dass eine Neonazi-Gruppe unbehindert durch polizeiliche Ermittlungen in Deutschland 7 Jahre lang Menschen ermorden konnte, Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, Das lässt, sagt Strasser, Abgründe ahnen. Nach verlässlichen Umfragen sind gut 50% der Deutschen der Meinung, dass die Einwanderung in die Bundesrepublik drastisch beschränkt werden sollte. Auch in gutbürgerlichen Tischgesprächen werden Asylsuchende als Betrüger bezeichnet, als Schmarotzer. 30% der Deutschen befürworten derzeit einen Rückzug Deutschlands aus der Europäischen Union. Soweit Strasser. Und im Übrigen lesen Sie zu diesem Thema auch einfach mal den Spiegel von heute. Ab Seite 30, es ist grauenhaft. Ab Seite 30, Spiegel von heute. Hass auf die anderen, Hass auf das Anderssein der anderen, obwohl immer wieder nachzuweisen ist, dass unser Gemeinwesen längst nicht mehr erfolgreich sein würde, ohne die Mitwirkung dieser vermeintlich Fremden, dieser Steuern zahlenden Ärzte, Dozenten, Bauarbeiter, Facharbeiter. Wieso eigentlich wird Fremdheit als Fremdsein empfunden? Wieso kann Fremdheit Angst auslösen, Sorge? Was andere als Bereicherung empfinden, was bei ihnen Anregungen, Staunen, Entdeckerfreude, Neugier auslöst, das treibt seit einigen Jahren einen offenbar intelligenten und gut verdienenden Bankdirektor zum Verfassen dicker Bücher, grämlicher, griesgrämlicher und absolut unlustiger Bücher, voller Verdrossenheiten und voller Missmut. Und all dieses, die Bilanz des Johanno Strasser, ebenso wie die Grämlichkeiten des schreibenden Bankdirektors und Spiegel von heute ab Seite 30, das scheint mir täglich darauf hinzuweisen, dass wir uns unserer eigenen Identität eigentlich äußerst unsicher sind. Und das muss nun nicht nur auf ganze Gruppen zutreffen und auf ein ganzes Volk, sondern das kann auch anfangen bei dir und mir, bei Frau und Mann, jung und alt, gesund und behindert. Und all diese ständig bemühten Kategorien des eigenen und des anderen, des Fremden, sind die denn eigentlich wirklich oder sind die nur, ich hätte fast gesagt eingebildet, oder sind die nur vorgestellt? Die Welt als Wille und Vorstellung, diese Grundunterscheidung durch die Philosophie des Arthur Schopenhauer, sie scheint mir nach wie vor überaus hilfreich. Vor allem, wenn die Frage auftaucht, sind wir eigentlich verschieden oder sind wir gleich oder sind wir beides? Weitestgehend, so denke ich, ist die Welt, die uns umgibt, immer noch nur unsere Vorstellung von dieser Welt. Und zum immer wieder am lebhaftesten nur Vorgestellten gehört vor allem der Mitmensch, auch der Freund, die Freundin, der Partner oder der Türke, der Ami, der Nachbar. Wir alle haben von all denen offenbar eine ziemlich entschiedene Vorstellung zusammengebastelt. Und zwar aus den verschiedensten Zutaten, aus Mythen, aus Traditionen, Vorurteilen, Codes, Geschmäckern, Anschauungen von Gut und Böse, von links und rechts, von wahr und falsch. Woher haben wir diese Kriterien? Von unseren Eltern, Lehrern, Großeltern, Pfarrern, Büchern, Filmen, Fernsehen, Internet? Dieses Fragen führt auf die Dauer zu sehr komplizierten Antworten. Und ehe wir uns nun verlieren in abstrakten Labyrinthen, in Verworrenheiten, die wir selber oder die unsere Vordenker oder gar Vorfahren angelegt haben, ehe uns die Frage dieses Abends, sind wir verschieden oder gleich oder beides, ehe uns dies schlicht überfordert, und womöglich auch uns in Urteile und Thesen geraten lässt, wie in die von Herrn Sarrazin, womöglich in die Ansicht, es gebe tatsächlich sowas wie einen Kampf der Kulturen, Deutschland schafft sich ab, weil es grundlegende Differenzen gebe zu anderen, es gebe unvermittelbare Differenzen, ehe so etwas passiert, neige ich als Schriftsteller dazu, die scheinbaren Verworrenheiten lieber mal zu konkretisieren, in Form von realen Geschichten, Erzählungen, bei denen dann die Probe zu machen ist, ob da denn wirklich Unversöhnliches vorliegt, Unvermittelbares. Denn auch in den verwirrendsten Verworrenheiten fällt mir jedenfalls seit langem auf, wie sehr sich zwischen den scheinbar verschiedensten Gruppierungen oder Kulturen doch auch ebenso oft Kulturübergreifendes erkennen lässt. Nicht so sehr Gleichheiten, aber Mischformen der buntesten Art. Meinem letzten Roman Salamander, dem liegt so etwas wie eine Versuchsanordnung zugrunde. Fast wie in einem Personenlabor geht es da um vier Hauptpersonen mit unterschiedlichster Ausstattung. Da ist ein alter deutscher Schriftsteller in Freiburg, fast 80 Jahre alt. Und da sind drei jüngere Leute. Eine dieser jüngeren Personen ist seine Großnichte, die bei ihm für ein Sommersemester in Freiburg wohnt, eine Studentin aus Berlin, Alexa Undine Brandes. Und dann kommen da ebenfalls aus Berlin zwei ihrer hartnäckigsten Verehrer, Bob, der US-Amerikaner, und Tansel Korasma, ein türkischer Kurde. Beide lieben die schöne Studentin. Und in dem, was ich Ausstattung genannt habe, widersprechen sich die beiden Lover vollkommen. Und sie widersprechen zugleich dem, was man so erwartet von einem Ami oder von einem Türken. Bob, der Ami zum Beispiel, interessiert sich sehr für deutsche Romantik, sogar für Opern, hat dafür einige gute Gründe, denn er ist jüdisch. Und seine Großeltern flohen einst rechtzeitig aus einem mörderischen Deutschland. Und Bob will im Grunde endlich mal wissen, was eigentlich diese sonst so einigermaßen intelligenten und sehr musikalischen Deutschen dazu hat bringen können, massenhaft Menschen anderer Sprache und Kultur umzubringen. Wie denn diese Deutschen überhaupt in ihr idiotisch wahnhaftes Rassendenken hatten verfallen können. Der schöne Tansel Korasma ist ebenfalls anders als andere Türken. Jedenfalls ist er kein Gemüse- oder Autohändler, sondern er ist der Sohn, der Kronprinz einer erfolgreichen Hamburger Außenhandelsfirma. Im Handel ist er erfolgreich mit elektronischen Neuerungen, auch für Waffen, zum Beispiel Drohnen. Tansel wird im Lauf der erzählten Geschichte von einem Liebhaber zu einem Stalker, also geschrieben Stalker, Stalker. Er wird lästig, er behindert massiv die junge Studentin Undine. Aber auch diese Studentin ist, weiß der Teufel, anders als andere Studentinnen. Diese Schöne ist nämlich das, was man einen Ladyboy nennt, eine She-Male. Sie ist zugleich weiblich und in einem zentralen Punkt männlich, eben eine Undine. Alles in allem also eine nicht ganz einfache Viererkonstellation. Der alte Schriftsteller sieht sich mehr und mehr gefordert und genötigt, seiner Großnichte zu helfen, vor allem gegen den zudringlichen Tansel. Harry Holterhoff, der alte Dichter, sucht das Gespräch mit diesem Tansel Korasma, mit dem Stalker. Aus dem Buch Salamander nun einige Ausschnitte, zunächst aus einer ersten Begegnung des Alten mit der Studentin Undine in einer Freiburger Kneipe. Auf der Suche nach einer Antwort auf die unablässige Frage, wie verschieden wir sind, wie vermeintlich unüberbrückbar oder wie gleich oder wie unendlich gemischt. Ja. Sie sehen, das Buch ist schon öfter mal gebraucht worden. Ich muss jetzt diese erste Begegnung finden. Aha, hier. Am Abend von Undines zweiten Tag in Freiburg bummelten der Alte und die Junge im tiefen Sonnenlicht die Vauban Allee hinauf. Vauban kennen Sie sicher auch in Konstanz. Zum Alfred-Döblin-Platz, zum Restaurant Süden. Gleich auf den ersten Metern merkte Holterhoff, dass er sein bequemes, sein eingeschliffenes Getappe zu ändern suchte, dieses Schlappen, dieses Fallen von einem Fuß auf den anderen. Er erschrak fast, dass er jung zu gehen versuchte. Nur mal kurz zur Seite geblickt auf diese zauberhaft fließenden Bewegungen, schon war das vorbei. Was sie unterwegs redeten: Du bist also in Freiburg, weil du dich hier verstecken willst? Das kann man so sagen. Erzähl mir von diesen beiden Kerlen, die du offenbar fliehst. Sind die so unerträglich? Mindestens einer, voll im Wahn. Erzähl, nein, das geht hier nicht. Nicht hier auf der Straße, das ist viel zu nervig. Dazu brauche ich Konzentration, muss außerdem erstmal was gegessen haben. D'accord, essen wir, trinken wir. Bin gespannt auf Liebeswahn, erzählbar nur nach Stärkung. Was sie da stattdessen unterwegs redeten, in Google Earth, hat sie gesagt, da zeige sich das Vauban in quadratischen Grundrissen. Wieso? Kasernengelände. 1938 Schlageter-Kaserne. Ab 1945 französisches Militärquartier. Vauban-Kaserne. Nach 89 fast alles neu gebaut, aber auf den alten Grundrissen. Als der Marktplatz getauft wurde auf den Namen des pazifistischen Dichters Döblin, da zur Taufe, obwohl es kalt war und regnete, da erschien aus Paris 80-jährig der letzte noch lebende Sohn des Döblin. Der erklärte über Lautsprecher mit schönstem Akzent: Wie sehr würde sich mein Vater gefreut haben über Alfred Döblin-Platz, über ein Kriegsgelände, das sich verwandelt hat in friedliches Wohnland für viele junge Leute mit vielen Kindern. Ja, das ist so. Das Stadtviertel Vauban hat in Deutschland die wenigsten Autos pro 1000 Einwohner und die meisten Kinder. Er blieb kurz stehen, schon weil sie ihm zu schnell ging, und redete von Freiburgs Nettigkeitsmasken. Auch ihn entzücke dieser Kinderbetrieb, das Zwergengewusel, immer wieder diese quietschfrohen ersten Schrittchen, auch mit Vätern, die mitwippten, mitschaukelten, mit Rollern, und irgendwo plärrt ständig eins. Und Ismail verhaut den Benjamin und Sarah rächt sich an Ali. Aber in diesem Freiburg gab es auch einen Dr. Alfred E. Hoche, Autor richtungsweisender Aufsätze. Nazis nutzten seine Wortschöpfungen. Lebensunwert, Ballastexistenz. Und an wen erinnert dieses hier? Im Grün zeigte sie auf eine hohe hölzerne Säule. Die hatte die Form eines Bohrers und war bestückt mit kleinen Rädern, mit Zahnrädchen, mit Uhrengehäusen. Das ist das fast einzige Denkmal in Deutschland für Georg Elser. Der hat in dem Jahr, in dem diese Kasernen gebaut wurden, eine Bombe gebaut gegen Hitler. Hat die Bombe sorgfältig versteckt in einer Steinsäule, und vor der Steinsäule sollte Hitler im Münchner Bürgerbräukeller eine Rede halten. Das hat er auch getan, und die Bombe ist auch explodiert, wirksam, mehrere Tote. Hitler aber hatte den Saal 13 Minuten früher als geplant verlassen. Die Weltgeschichte hätte einen anderen Verlauf genommen. Holterhoff ging wieder 2, 3 Schritte. Handwerksmann Elser war sich sicher, Hitler bedeutet Krieg. Was unsere berühmte deutsche Intelligenz lieber gar nicht erst wahrnehmen hat wollen. Ja, Elser hat hier bei Kreuzlingen die Schweiz erreichen wollen, ist an der Grenze geschnappt worden und kam dann ins KZ und hat es nicht überlebt. 1945 ermordet. Das sage ich jetzt nur Ihnen, weil wir hier ganz in der Nähe sind. Ja, jetzt sitzen die also im Grün neben ihrer Sitzbank bewegte sich ein 4- oder 5-Jähriger mit einer Botanisiertrommel und einer großen Lupe, betrachtete durch die Lupe offenbar kleine Lebewesen, einen Käfer an der Elsa-Säule, blieb dann aber vor Holterhoff stehen, nahm das Forschergerät vom Auge und blinzelte den Weißbart an. kritisch. Bist du alt? Ja, ich bin alt. Dann stirbst du bald. Oh, hoffentlich nicht. Was erforschst du denn hier? Zebraheuschrecken. Und was machst du? Ich? Naja, ich. Ich quinquiliere. Was? Wie alt bist du? Am 5.5. werde ich 5. Sag deiner Mutter oder deinem Vater, sie sollen mal im Computer dieses Wort suchen. Quinquilieren. Warte mal, ich schreib's dir auf. Schrieb das Wort in Großbuchstaben und gab ihm das Papier. Der Junge hielt die Lupe über die Schrift. Und deine Eltern finden dann im Computer zum Quinquilieren ein sehr schönes Gedicht. Das sollen sie dir dann aufsagen zum Geburtstag. Der Junge nickte und ging aber langsam weiter die Allee hinab. He, fragt jetzt Undine, wie kommst du auf Quinquilieren? Er hatte mich gefragt, was ich mache. Zusammenfassend kann ich sagen, ich quinquiliere. Wilhelm Busch erzählt von einem Vogel, der festklebt auf einem geleimten Ast. So wie ich hier im Vauban, bin diesem Vauban auf den Leim gegangen. Buschs Vogel jedenfalls, der kann nicht mehr weg. Und es nähert sich ein Kater. Die Krallen scharf, die Augen glüh. Der Vogel folgert, weil das so ist und weil mich doch der Kater frisst. So will ich keine Zeit verlieren, will noch ein wenig quinquilieren. Und zum Quinquilieren bekenne ich mich. Will noch ein bisschen für Musik sorgen, für Vernunftglut, fürs ignorierte Freiheitsspiel von 1848. Das ist die Oper, mit der dann auch dieser Bob zu tun haben wird. Auch wenn dieses Spiel oft sehr melancholisch klingt und immer wieder angstvoll. Mit Hingabe aß sie dann, bat um eine Probe Flammenkuchen, er schob ihr ein Viertel auf ihren Teller. Und nun sagt mir doch endlich, woran ich deine beiden Wahnsinnigen erkenne, falls sie hier auftauchen. Dann muss ich dich ja wohl warnen oder retten. Okay. Der US-Boy, der ist groß und blond und Tansel Korasma ist schön, teuflisch schön. Dunkler Teint, mediterran, so ziemlich das, was sich jede blonde Gans als Märchenprinz träumt. Erbprinz des Hamburger Großhandelskaufmanns Kemal Korasma. 4 Töchter, Kronprinz ist Tansel, behütet von der starken Mutter Yasemin. Residieren da alle in einer Villa über der Elbe, feiern orientalische Feste. Hamburg-Nienstetten, mit Blick durch hohe Buchenstämme auf den Strom, auf die Schiffe. Dort feiert auch gern Alexander der Große. Ich hörte, dein Vater sei auch geschäftlich aktiv, zum Beispiel bei diesen Korasmas. Aber was er genau treibt, habe ich nie rausbekommen. Höchstens ironisch informiert er ja unser einen Frauen, sind nun mal inkompetent und Transaktionen Männersache. Alex, der Unerreichbare. Und seinetwegen heißt du Alexa. Ich hätte eigentlich ein Alexander werden sollen. Als klar war, die ist aber leider ein Mädchen, wurde das gekappt zu Alexa und ergänzt mit Undine. Wie fing das denn damals an mit diesem Tansel? Tansel, das heißt wörtlich Überflutung am frühen Morgen. Und just so fing das an. Als ich bei denen übernachtete, erschien am sehr frühen Morgen in meinem Zimmer der Schöne. Und deine blöde Großnichte war leider entzückt und anfangs irreglücklich. Schon weil der Prinz wusste, dass der Name Undine Ähnliches bedeutet, wie Tansel. Undine, die aus den Wellen. Mein Wassername, so hatte ich mal gedacht, der muss doch jedes Feuer löschen. Es erwies sich das Gegenteil. Ich loderte und er am Ende noch mehr. Oh Harry, dieser Süße, wärst du schwul, auch du wärst ihm verfallen. Wenigstens mal kurz für eine Nacht. Dann allerdings müsste er dich wahrscheinlich umbringen, weil schwul für diese netten Menschen lebenslänglich unmöglich ist. Und obwohl sich mein Bilderbuchmann als irre begabt erwies, in fast allem, auch, pardon, beim Entscheidenden. Sie funkelte ihn an, schien ihn nun mit ihren starken Braunaugen zu prüfen, als müsse sie, bevor er weiterredete, wissen, wie viel er ertrug. Sah sich um, beugte sich dann weit zu ihm vor, ziemlich dicht, und redete dann ausführlich weiter, aber ein bisschen was lasse ich schon noch für Sie im Buch stehen. Ja, jetzt kommt es dann dazu, dass der alte Schriftsteller, also erstmal registriert er, dass diese zwei Liebhaber nicht in Berlin geblieben sind, sondern in Freiburg auftauchen und der jungen Frau nun zusetzen, und insbesondere dieser Tansel Korasma. Harry Holterhoff führt ein Gespräch, dem gelingt es, diesen Tansel in einem pikfeinen Hotel zu stellen und zu einem Gespräch zu bringen, und das ist hier sehr ausführlich wiedergegeben. Ich lese nur einen Ausschnitt. Die streiten sich da teils heftig, und das beginnt, was ich hier vorlese, beginnt jetzt mit einer Schimpfrede dieses türkischen Juniorchefs, nachdem der Alte nämlich erklärt hatte, seine Großnichte Undine, die würde bei den Korasmas am Ende doch nur unglücklich sein. Lächerlich, wirklich absurd, als ob Undine bei uns ins Unglück käme. Herr Holterhoff, in meiner Heimat war schon Kultur, als ihr Deutschen noch auf Bäumen lebtet, als ihr euch noch mit Bäumen geprügelt habt. Und noch bis 1945 galten hier ja wohl ganz andere Gesetze als euer wunderbares Grundgesetz, das 1848 noch gar keine Chance hatte und erst durch die Amis möglich wurde. Bis vor kurzem galten hier ja wohl absolut Hass, Mord, Größenwahn. Und solche Leute, die den Hitler haben rasen lassen, die wollen nun unser einen belehren. Ach, dabei sind einige eurer Besten vor der Hitlerei ins Türkisch geflohen und haben dann nicht nur überlebt, sondern gut gelebt. Zum Dank dafür darf die Türkei nun nicht nach Europa. So entscheidet das eure Atomkanzlerin. Seit die Türkei kein Bollwerk mehr ist gegen den alten Ostblock, seitdem sind wir auch bei den USA im Faschismus und bei den konservativen Deutschen. Bis 1945 habt ihr staatlich versucht, das Judenvolk zu ermorden und wolltet zugleich und ebenso mörderisch den Kommunismus erledigen. Das war ja natürlich alles ein bisschen viel auf einmal und ging prompt schief. Ihr Herr Vater dürfte da mitgemacht haben. Vom Alter her käme das ja wohl hin. Der hatte garantiert andere Ziele als sein Sohn heute, oder? Es stimmt, mein Lieber. Auch der glaubte an Familie, an Stolz, an Treue, Reinheit, Ehre. Er war also Nazi? Holterhoff nickte. Anfangs sogar mit Begeisterung und dann im Schock. Kommt halt immer mal wieder vor, dass eine Idee sich erschrecken muss, wenn sie sieht, wie sie verwirklicht wird. Und welche Idee ihres Vaters? Nebelgeschosse, Vaterland, Familie, Gemeinschaft, Kameradschaft, Treue. Alle Briefe an mich unterschrieb er mit »Dein treuer Vater«. Da schrieb eine Denkweise, die ihrem Familiendenken sehr nahe war. »Na bitte, und nun billigen Sie doch einem, der nicht vom Mond kommt, sondern aus einer sehr alten Kultur und aus uralten Erfahrungen, nun billigen Sie dem doch gnädigst eine eigene Denkweise zu, auch im Umgang mit Frauen, mit Familie. Diese Denkweisen sind nie Frauen eingefallen, sondern Männern, Kirchenvätern, die, das wird immer klarer, die sich vor Frauen fürchteten. Männern, die gleiches Recht für Frauen letztlich furchtbar finden, finden das verhängnisvoll, so wie unsere heutigen Katholikenführer. Wofür es ja wohl auch ein paar Gründe gibt, weil Frauen letztlich anders sind, normalerweise. Frauen sind anders. Auch diese Ansicht kommt aus Religionen, die gestiftet wurden von Männern. Erst 400 Jahre nach Jesus kam die Christenkirche auf die Idee, in den Himmel der Heiligen müsste doch auch eine Frau. Da wurde Maria zur Gottesmutter. Wir jedenfalls halten Frauen seit je in hohen Würden. Wir erhalten, neben Hühnerhaltung gibt es auch Frauenhaltung in Familienkäfigen. Da sprang er auf. Am schweren Tisch schien er sich festhalten zu müssen. Die harte Kante war im Weg. Das sah nun aus, als müsse er aus dem Erker heraus. Seine Hände krampften sich um die Tischplatte, ließ sich dann auf den Stuhl zurückfallen. Mein Herr Poet, obwohl ich sehr interessiert wäre an einer Freundschaft mit Ihnen, sehe ich, wir kommen hier nicht zusammen, wendete sich nach links, nach rechts. Sie, Herr deutscher Dichter, Sie wollen Einzelfreiheit, Ich-Freiheit, für jeden, auch für Frauen, Ich-Freiheit. Wir aber, wir wollen Wir-Freiheit, nicht Selbstbestimmung, sondern Wir-Bestimmung, Familienbestimmung und Nationenbestimmung. Da kommen wir tatsächlich nicht zusammen. Sowas wie Selbstbestimmung, das klingt Ihnen offenbar wie eine Drohung. Sie verfügen über Frauen, als seien die von Natur aus keine Individuen, keine einmaligen Menschen, sondern Sachwerte, sowas wie kostbare Pokale, Trophäen, die ein erfolgreicher Mann erobern und dekorativ und mit Würde herzeigen kann, wie Villen oder Lamborghinis. Undine Brandes war da gewiss ein rasantes Stück, ein Wahnsinnsschlitten, den man aber, weil er so irre Stärken hat, umso mehr sichern muss, einspannen in Traditionen, in Ordnungen. Tansel sah ihn mit großen Augen an, nicht einmal unfreundlich, begann dann zu rauchen, obwohl das Rauchen auch im Colombo Hotel nicht erlaubt war, nahm ein paar schnelle Züge, drückte dann die Zigarette wieder aus. Die großen dunklen Augen in seinem schönen braunen Gesicht, die blickten den Alten an wie in Erschöpfung. Mit Ihnen, Herr Holterhoff, werde ich mich endlos streiten müssen. Ja, und warum nicht? Am besten so offen wie jetzt. Reden ist in jedem Fall besser. Und Streit bin ich gewohnt. Hab da 30 Jahre Erfahrungen als Fernsehmann. In einem unserer gepriesenen Sender, in einem christlich kontrollierten, hier nebenan, im schwarzen Schwarzwald. Ärger hatten sie sicher deswegen, weil sie ihr Ego und ihre Einzelfreiheit wichtiger fanden als Familie und Religion und Deutschland. Just so sahen das auch meine Kontrolleure, werteten immer noch so wie die Inquisiteure der Kirchen. Das brachte 3 Jahrzehnte Nervenverschleiß. Sie armer, ohnmächtiger Einzelmensch. Arm? Wir beide sind immerhin dabei, uns ganz gut kennenzulernen. Nur sollten wir eine der ältesten und besten Weisheiten nicht ignorieren. Welche? Seit je wird die weitergereicht als märchenhafte Geschichte, als Sage von Hydra. Hydra, die kennen wir auch im Türkischen. Fast jeder kennt sie, aber welcher Regierende hat sie je begriffen? Die Geschichte vom Scheusal mit den grässlichen Köpfen, die immer irgendwer meinte, abschlagen zu müssen. Zuletzt meinte das immer wieder gern die USA. Herkules schlug die Köpfe als erster radikal ab und sofort wuchsen die noch grausigeren Schädel und alles wurde noch entsetzlicher. Was wollen Sie mir damit jetzt sagen? Dass man nie streiten, sich nicht wehren soll? Die Hydra-Wahrheit wäre unendlich oft segensreich fürs Politische wie fürs Private. Zum Beispiel, wenn Sie demnächst hier in Freiburg dem neuen Freund der Undine begegnen, diesem Amerikaner Bob, dann, so meinen Sie, soll ich mich beherrschen, weil Aggression immer nur eines schafft, noch mehr Aggression. Das lehrt Hydra, lehrt die uralte Sage genauso wie zum Beispiel das Duell Palästina-Israel. So viel aus dem ersten Gespräch zwischen dem Alten und dem kurdischen Türken. Und dann passiert es so, dass am Ende, auch wenn sie sich zwischendurch heftig gestritten haben, am Ende sind sie miteinander ganz versöhnlich und der Tansel Korasma sagt, er hätte noch nie mit einem Deutschen so ausführlich und gründlich zu diskutieren gehabt. Und der fände es besser, wenn sie einander jetzt auch du sagten und mit dem feierlichen, umständlichen Sie aufhörten. Na gut, darauf lässt sich dann der alte Schriftsteller ein. Danach aber kommt die junge Undine von einer Schwarzwaldwanderung mit einer Freundin, kommt die zurück aus dem Schwarzwald und stellt fest, dass in ihrem Anorak ein kleines metallenes Etwas gewesen ist, ein winziges Gerät, eine Wanze. Alles, was die unterwegs geredet haben, Sie wissen, eine Wanze. Da ruft er an, der Junior, mit herzhaftem Du. Hallo Schriftsteller, der Betriebswirt ist dir momentan wieder sehr nah. Am oberen Ende der Allee, beim Döblinplatz im Süden. Ich lade dich ein. Nach kurzem Schrecken sage ich, erstens wäre mit dem Einladen ich an der Reihe. Zweitens hätte ich mir vorgenommen, auf Distanz zu gehen zu einem, der seine Ex quält mit Geheimdienstmethoden. Was höre ich? Weiterhin grobe Offenheit? Geheimdienst, Ex und Quälen? Harry, das gefällt mir fast schon wieder und ich darf doch weiter du sagen, oder? Darauf hatten wir uns doch geeinigt. Ich erinnere mich. Und über das, was du jetzt loslässt, darüber müssen wir sofort reden. Im Süden sitzt er dann innen an einem kleinen Zweiertisch. Die großen bunten Gasträume sind mal wieder übervoll. Der Lärmpegel stark, Familiengelächter, Kleinkindgequiek. Die Verständigung akustisch nur möglich, wenn man die Köpfe eng aneinander rückt. Ich bitte ihn nach draußen in die Sonne, an den Terrassenrand. Er nimmt sein Mineralwasser, kommt mit hinaus, der hanseatische Türke oder Kurde. Harry, was magst du essen, trinken? Mit dem Einladen bin jetzt ich dran. Und sage ihm, nun sei seine Beziehung zu Undine endgültig kaputt. Kaputt? Beziehung? Hatten wir im Kolombi nichts über Liebe geredet? Über Glut? Feuer? Deine frühere Freundin ist bis auf die Knochen erschrocken. Über ein Metallplättchen, winzig, aber enorm leistungsstark, presst sich seine Faust unters Kinn. Und jetzt beim Aufschreiben ist mir klar, in diesem Moment hat er überlegt, ob er zugeben soll, dass er es war, der das Ding gelegt hat. Oder ob er von fremden Mächten flunkern soll oder von sonst was. Er nickt kaum wahrnehmbar und redet dann sehr leise. Dieses leistungsstarke Ding ist ein korrekter Ausdruck meiner Liebe. Wenn Liebe solche Methoden benötigt, dann ist sie ein Fall von Irrsinn. Es kommt die Kellnerin, ich bestelle meinen ökologischen Spätburgunder und Flammenkuchen à la Wubba. Er schließt sich an, wie mein Freund. Biegt sich dann hierhin, dorthin, höre Harry, was sagst du da? Redest von solchen Methoden. Hast du vergessen, welche Methoden deine Nichte anwendet, mir vorzulügen, sie sei jetzt in Florida? Das war korrekter Ausdruck ihrer Angst. Angst vor dem Zuschnappen eines Familienkäfigs. Oh, Harry, wie kannst du so reden? Ich dachte, wir beide hätten uns im Kolombi einiges ganz gut erklären können. Und ich hätte dir erzählt von der Familie Corazma. Du solltest wirklich mal erleben, wie es ist, wenn ich zu Hause bin in Hamburg. Was ich da alles zu hören bekomme von meinen Schwestern, sind alle vier sauschlau. Aber das, was sie im Gymnasium am besten gelernt haben, das sind die deutschen Schimpfwörter. Mit nicht umsonst reimt sich Lästern auf Schwestern. Du Esel, du Lackaffe, Lahmarsch, Weichei, du hattest die schönste deutsche Frau und lässt sie laufen? Von einem Amerikaner hast du dir wegschnappen lassen, so eine elegante Lady, groß, blond, langes Haar, hell, ohne alle Kunst, eine Märchenfee, eine Prinzessin hättest du haben können, hast dich blamiert, uns blamiert. Hamburgs allertollste Hochzeit hätten wir hier haben können. Wochenlanges Fest mit 500 Gästen und mit Fernsehen. Und du lässt sie los, diese tolle Brandes-Tochter. Und das wissen nun alle hier, dass die Frau nicht in Florida ist, sondern in Freiburg. Hast sie entwischen lassen. Erst gibst du dick an mit deiner Wunderdame, wie edel sie ist, ihr Körper. Ja, haben wir gesehen. Und oho, klar, auch im Bett. Und dann kommt dieser Snob Bob und weg ist sie, die Märchenfrau. Bist du ein Anfänger? Ist das deine erste Freundin? Eine Null bist du, hast dir keine Liebe gemacht, keinen Kitzel. So geht das, Harry, solche Nettigkeiten höre ich dann, vierstimmig. Er wendet sich weg, hat beim Reden mit den Fingern getrommelt, trommelt noch immer. Und Yasemin und Kemal kriegen das mit, verstehen zwar nicht jede Einzelheit, ist auch besser so, aber die Eltern schweigen mich an mit traurigen Augen. Sohn, wo bleibt deine Selbstachtung? So sagt mir der Elternblick. Und das ist fast schlimmer als das Gezicke von den vier Zuckerschnuten. Beugt sich wieder zur Seite, macht Platz für Wein und Flammkuchen. Wohnt meine Rose noch bei dir? Das wirst du ja nun wohl wissen. Kannst das ja jetzt hemmungslos erschnüffeln, mit Methoden, die schärfer sind als die von Stasi und Mossad. Oh, lass bitte die Politik. Methoden habe ich wie ein dummes Kind, ein Liebeskranker. Sag meinetwegen irre oder kaputt. Eine Woche lang war sie jetzt unauffindbar. Verrat mir, wo sie letzte Woche war. In Funklöchern. Und was meinst du wohl, warum? Erzähl mir von ihr. Undine arbeitet inzwischen intensiv für die Uni. Textkritische Versuche über das Romantische. Willst du immer noch, dass wir bei dir da oben alle miteinander debattieren, zu dritt, zu viert, über alles? Reden ist 100-mal besser als Spionage. Nur weiß ich seit der Wanze nicht mehr, wie das nun noch gehen soll. Denn wirklich, wir müssen uns in der Tat noch viel besser kennenlernen. Ja, besser kennenlernen. Und deshalb, mein lieber Dichter, deshalb muss ich dir jetzt etwas sagen. Etwas, worüber ich eigentlich mit niemandem reden dürfte. Er wendet sich um, aber an den Nachbartischen haben sie ebenfalls gut zu reden, blickt mich prüfend an. Worüber ein Mann nur mit dem besten Freund sprechen sollte. So etwas muss ich dir jetzt sagen, denn du bist nicht jung, bist ein Menschenfreund und ich will dir vertrauen. Beugt sich weit vor. Harry, höre, mit der schwarz-blauen Rose ist alles anders. Das sagt in der Liebeshitze jeder. Die ist tatsächlich einmalig. Bist du dir sicher, du meinst nun wirklich Undine? Er sieht mich groß an. Und nicht irgendetwas beim Sex, was womöglich anders ist als bei anderen, was für dich aber neu ist und extrem aufregend. Oh, du bist so nüchtern. Und er schweigt nun und schluckt, bewegt die Lippen nach Worten suchend, hebt die Hände, schaut wieder umher. Meine Sucht ist sehr sehnsüchtig, er greift zum Spätburgunder. Nun willst du mir also sagen, du bist nun Opfer einer Sucht, wie bei einer Droge mit Namen Undine. Blickt auf den überkrümelten Flammenkuchenteller und nickt. Bin auf Entzug, das ist es, und das solltest du berücksichtigen. Und was du nun ebenso berücksichtigen solltest, Undine ist keine Droge. Alexa Undine Brandes ist keine Chemie, kein Metall und keine Pille und kein Joint, sondern eine Person, mit der du sprechen kannst. Da würde einer wie ich dir sehr gerne helfen. Und schon immer sind Menschen auf Entzug, machen dennoch keine unmöglichen Sachen, keinen digitalen Terror, werfen sich auch nicht vor einen Zug oder in ein Feuer. Harry, du kannst mir nun viel Vernünftiges erzählen, vieles von freundlich und friedlich und sozial und all das, was du so drauf hast, du Menschenfreund. Aber du kennst diese Frau nicht. Die ist Zauberin, ja, die ist unsäglich und du kannst es nicht wissen. Die hat Mittel, die machen dich fertig. Sei froh, dass du alt bist, frei von Sucht, von dem, was den Mann umwirft. Was deine schöne Nichte kann, ist irre. Wie sagt ihr? Teufelsküche? Hey, Undine kenne ich inzwischen schon ein bisschen. Die ist weder irre noch teuflisch, sondern ich bleibe dabei, sie ist eine sehr normale und bestens ansprechbar. Mit eigenem Willen, den du unmöglich ignorieren kannst oder digital mobben. Das macht uns alle nur unglücklich und auch dich selbst. Unglücklich bin ich längst. Dann nehme nun auch ich einen langen Burgunderschluck und versuche dich zu verstehen. Und zu welchem Schluss kommst du? Bin ich verrückt? Sag mir deinen Schluss, Harry. Das Beste wäre, du würdest ihr weiträumig aus dem Weg gehen. Hier, wo du weißt, in Freiburg, da lebt Undine mit diesem Bob, da wirst du noch wirklich verrückt. Gehst eher in Flammen auf, als dass euch ein Vernunftgespräch gelingt. In seinen Augen sehe ich Tränen, er beißt sich die Lippen. Zum Glück habe ich Vorbilder, vier fantastische Vorbilder. Kemal Korasma, Kemal Atatürk. Und der dritte und vierte, das sind die Sabancis, Haji Ömer und Sacip Sabanci. Dem Westen sich öffnen, das war die Devise von allen Vieren. Und die ist auch meine Devise. Nun bin ich es, der Champagner bestellt. Es kommen zwei Mädchen mit Flasche und Gläsern, entfalten beim Öffnen nicht allzu sehr viel Geschick. Der Pächter kommt und übernimmt den Akt. Ich sei der Erste in diesem Jahr mit einem solchen Wunsch. Von den Nachbartischen sehe ich irritierte Blicke. Dieser alte Harry mit einem so schönen Jungen. Nachdem eingeschenkt ist, flüstere ich, wir beiden trinken jetzt auf eine Frau, die wir beide verehren. Da sagt er, auch er respektiere diese Frau, auch ihren eigenwilligen Willen. Ich aber hätte es da sehr leicht. Ich kennte ihre Kraft nicht. Er hebt das Glas, wir trinken. Und da frage ich ihn, ob er den alten Rat kennt, was du nicht willst, dass man dir tu. Da spricht er den Satz zu Ende und nennt das den besten Spruch im sprüchereichen Deutschland. Schon im Kindergarten habe er den gelernt, im deutschen Kindergarten in Hamburg. Auch in der Schule sei das diskutiert worden, im Fach Ethik, beim Vergleich mit Kant. Ähnliche Weisheit gäbe es aber auch im Türkischen. Und da frage ich ihn, wie es denn wohl wäre, er fände jetzt in seinem gut geschnittenen Jackett, in seinem fein taillierten Teil oben, wo das Herz sitzt, ich bohre ein bisschen in sein oberes Jackentäschchen, er fände dort ein Metallplättchen und wüsste, dass alles, was wir jetzt geredet hätten, mitgehört worden sei und gespeichert. Auch das über den Sex mit seiner fantastischen Rose. Mitgehört vielleicht mit kalifornischem Know-how. Das füg auch keinem anderen zu. Er holt tief Luft in Tränen, fasst mich mit beiden Händen um meinen Nacken, zieht mich zu sich und küsst mich auf den Mund. So viel aus dem zweiten Gespräch mit dem, der dann am Ende zum Mörder wird. Es gibt noch ein drittes kleines Gespräch. Da sitzen sie tatsächlich in großer Verkrampftheit in einer Kneipe und der Alte hat es fertiggebracht, sie alle einzuladen und miteinander ins Gespräch zu bringen, aber das gelingt nur sehr teilweise. Da erzählte Tansel, er habe in den letzten Tagen etwas über die wahnsinnigste aller Waffen gelesen. Auch das sei verdrängt. Gelesen habe er, wie die Methode, Atomwaffen zu bauen, zum ersten Mal verraten wurde aus den USA an die Sowjetunion. Den Verrat beging 1950 der Wissenschaftler Klaus Fuchs. Hingerichtet aber wurden nicht Fuchs, sondern das Ehepaar Rosenberg, zwei bekennende Kommunisten. Dass sie je Pläne zum Bau der Bombe verraten hätten, dass sie überhaupt Kontakt hatten zu diesem Fuchs, konnte nicht bewiesen werden. Trotzdem kamen beide auf den elektrischen Stuhl zur Abschreckung, weil die Rosenbergs sich öffentlich zum Kommunismus bekannt hatten, wofür sie elektrisch massakriert wurden. Bei ihr reichten 3 Stromstöße nicht aus, sie atmete noch, bekam einen verstärkten 4. Stoß. Erschütternd, sagte Holterhoff, ein übles Stück in der Tat. Die Justiz wusste offenbar sofort, dass die beiden verurteilt werden mussten. Damals begann der Koreakrieg, der Kalte Krieg. Damals wurden auch wir Deutschen wieder bewaffnet. Die Rosenbergs kamen, soviel ich weiß, aus ärmsten Verhältnissen, mit großem Glauben an das kommunistische Paradies. Es genügte, dass sie den American Way of Life öffentlich geschmäht hatten. Genügte, um Präsident Eisenhower ihr Gnadengesuch ablehnen zu lassen. Das Aktuelle am Fall Rosenberg, sagte Tansel, das ist mal wieder das Feindbild. Damals die Kommunisten, seit 9/11 wir, die Moslems. In der Tat, so hörten sie den Alten reden, um als Terrorist verdächtigt zu werden, genügte damals ein Bekenntnis zum Kommunismus. Und heute genügt das Bekenntnis zum Islam, erklärte Tansel. Bekenntnis zur Gottergebenheit, wie euer Goethe das Wort Islam übersetzt hat. Gottergebenheit. Streng logisch gilt heute als Beweiskette Islam, Islamist, Terrorist. 4 Stromstöße. Ja, so viel mal aus dem Salamander.
Danke.
Ich habe gehört, wir kommen, sollen auch ins Gespräch kommen. Davon war ja auch hier im Roman die Rede, ins Gespräch kommen, miteinander reden.
Genau.
Also
nur herzlichen Dank erstmal, Jürgen Lodemann. Ich mache vielleicht mal einen kleinen Brückenschlag zur letzten Woche, wenn du gestattest. Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie den Vortrag von Ernst-Peter Fischer gehört haben, der hat ja einen Unterschied gemacht zwischen der Philosophie und den Naturwissenschaften und bemängelt, dass die Philosophen keine Experimente machten. Das ist nicht so ganz richtig. Philosophen machen Experimente, Gedankenexperimente. Und hin und wieder nehmen die eine große Form an und werden literalisiert. Und dann ist es ein Roman und das ist ein großes Experiment. Und da kann man dann sozusagen die Empirie der Philosophie exerzieren und durchspielen und schauen, wie sich manches, was uns im Großen umtreibt, im Kleinen dann ganz konkret wird. Nun gut, haben Sie Lust ins Gespräch zu kommen? Haben Sie Fragen an Jürgen Lodemann? Möchten Sie etwas sagen? Ja, bitte, Herr Sinni.
Gibt es denn da einen zugrunde liegenden Fall? Also ich meine, für dieses Experiment oder ist es ein reines Gedankenexperiment gewesen? Also rein fiktional?
Also diese Konstellation ist so fiktional, aber sie besteht aus lauter Fundstücken. So wie in allen meinen Romanen, ich kann nicht mir irgendetwas aus der hohlen Birne saugen. Ich nutze Erfahrungen bei allen 4 Beteiligten an dieser Konstellation. Also Sie haben ja selber, wenn Sie ein bisschen die Gegenwart verfolgen, sehen Sie ja, dass das Wort Ehre manchmal prekäre Rollen spielt und dass da es auch zu Mordfällen kommt. Hier könnte man auch von Eifersucht einfach sprechen. Das ist eine Sache, die wir uns allen widerfahren kann und wahrscheinlich auch schon widerfahren ist. Also es sind grundsätzliche Ähnlichkeiten, kulturübergreifende aus allen Völkerschaftskulturen. Und die wollte ich hier mal in einer ganz konkreten Situation durchspielen. Vor allen Dingen mit dieser besonderen Undine, die nun auch an den Mann und seine Macho-Natur besondere Anforderungen stellt. Zunächst verfallen alle jungen Männer, und auch der Alte ist auch ganz begeistert von dieser schönen Großnichte, verfallen alle jungen Männer auf jeden Fall in Aktivitäten, sie wollen werben um diese Frau. Und wenn es dann tatsächlich zu einer engen Begegnung kommt, dann kommt es eben auch zu einem Schock, zu einer wirklichen Prüfung. Was willst du eigentlich? Ich bin Undine Alexa Brandes und was möchtest du bitte? Dann kommt es zum Miteinander sprechen müssen und die pure Gier allein kann es nicht sein. Und das ist eine Konstellation, die mir sehr gut gefällt. Und Sie wissen alle, wie zum Beispiel in dem jetzt im Moment beherrschenden Ereignis Fußball, wie das alles platzen würde, wenn sich herausstellte, dieser und jener auch schwul, sind homosexuell. Es kann doch nicht sein, dass in diesen vielen jungen Männern nun überhaupt kein Homosexueller beteiligt ist. Ne? Sie sind dabei, nicht? Nur sie trauen sich nicht, damit offen umzugehen, darüber zu reden. Also das ist immer eine Sache, die mich sehr reizt, und ich glaube, es gibt auch schon Versuche, literarische Versuche, diese Situation durchzuspielen, durchzuprobieren, die Goldprobe zu machen auf das, wie menschlich sind wir denn eigentlich, wie human. In dem Fall kann es dann passieren, dass das plötzlich nur noch in Sackgassen führt oder in die Depression oder in den Selbstmord. Hier führt es in diesem Fall in den Mord. Und die Undine kommt nur sehr verletzt aus der ganzen Konstellation heraus. Ja.
Ja. Falls Sie die Übertragung zur Philosophie bräuchten, unsere Reihe gemäß. Wenn Sie so wollen, haben Sie es hier mit einem Gedankenexperiment im Bereich der Anthropologie zu tun. Wer sind wir denn eigentlich? Was für Menschen sind wir? Was macht uns aus? Was kennzeichnet uns? Was sind unsere grundlegenden Wesenszüge? Mit welchen Konstellationen haben wir eigentlich immer, unabhängig von Kultur und Zeit, zu tun? Wenn Sie die ältesten Geschichten anschauen bis heute, sie erzählen eigentlich immer die gleichen Verstrickungen, in denen wir landen.
Natürlich. Na gut, die digitale Technik war noch nicht so oft dabei.
Also die das ist jetzt wohl hier wahr, ganz ja. Kleine neue Randbedingungen, aber der Kern, was die Menschen antreibt, ist natürlich nach wie vor derselbe. Und dann legt der Autor seine Lupe übers Geschehen und guckt genau. Da kann dann tatsächlich auch in einem, sagen wir mal, philosophischen Roman etwas zutage treten und untersucht werden, was in einem philosophischen Text allein so nicht zutage treten kann. Nun gut.
Ich liebe den alten Deutschlehrerspruch, Butter bei die Fische. Nicht? Also wenn irgendein Schüler mal wieder was Besonderes, einen guten Gedanken vorträgt, er lässt ihn aber so im Abstrakten, er überprüft ihn nicht an irgendwelchen konkreten Fällen. Nicht? Dann hatte der von mir noch sehr geschätzte alte Deutschlehrer immer an den Rand geschrieben, BBF, also Butter bei die Fische. Bis machmals das, probier das mal in der Realität aus.
Nicht? Ich habe mich mit gerne auch an Butter bei die Fische im Philosophiestudium gehalten und da sorgt man dann manchmal bei manchen Philosophen tatsächlich für Irritation. Ich kann mich an ein Seminar erinnern, der Seminarleiter stellte die philosophische Position eines Theoretikers vor, dem er offenbar auch anhing. Und diese Theorie sagt, dass es eigentlich keine Trennung zwischen Subjekten und Objekten gibt. Im Grunde, also Holismus, alles eins.
Ja, Welt als Wille und Vorstellung.
Dann habe ich mich zu Wort gemeldet und habe gesagt, ich für meinen Teil bestehe darauf, dass es zwischen mir und dem Schornstein da draußen einen Unterschied gibt. Und dann wird auf einmal so eine Theorie etwas schwierig noch aufrechtzuerhalten, da muss man sie zumindest präziser formulieren und muss anfangen, da genauer nachzudenken. Und dieses Butter bei die Fische ist natürlich in den reinen Abstraktionen mancher Philosophen nicht immer zu finden.
So deswegen ist es, ja.
Deswegen hab ich auch immer gerne in unseren Vortragsreihen eben mal einen Schriftsteller, einen Literaten da, der die Gedankenexperimente ein bisschen konkreter macht, als die Philosophen das so tun können. Sie haben noch eine Frage. Ja, bitte. Gerne. Das ist schön, dass Sie wenigstens mit uns reden.
Das sind die fertigen Vorstellungen, die wir alle massenhaft im Kopf haben über Fernsehgenuss und überhaupt aus unserer Herkunft. Aus allen möglichen Daten haben wir diese festen Vorstellungen, die aber ständig ja, auf die Probe, auf die Prüfung gelangen. Und wenn wir also aufmerksam genug unseren Lebenswandel begehen, nicht, wenn, dann müssen wir uns doch ständig fragen, das ist ja ganz anders. Das ist ja, also dieser Türke zum Beispiel ist ja offenbar ein hochintelligenter junger Mann, der sprachlich hochbegabt ist, nicht, und der dem alten Schriftsteller ordentlich Kontra geben kann. Nicht. Ist in unserer Vorstellung bis heute eigentlich nicht drin. Nicht? Wir haben immer wieder der Türk-Kanak, diese Späße mit dem unvollkommenen Reden und so weiter. Das finde ich alles langweilig und uninteressant. Wir beiden kommen aus dem Ruhrgebiet, sind aufgewachsen mit einer Sprache, die nicht unbedingt die hochdeutschen Anforderungen erfüllt. Ne? Also da haben wir uns inzwischen daraus herausgearbeitet. Aber ja, manchmal hört man es noch. Gut, aber ich meine, das sind doch langweilige Sachen, auch dass da ein Mord passiert ist. Das Buch fängt sogar auf der Seite 1 mit dem Mord an. Ich halte das erstmal für nebensächlich. Ich will wissen, warum kommt es zu diesem Mord? Nicht? Was bahnt sich da an? Wie spitzt sich das zu? Wo ist da die Kränkung des einen oder des anderen oder der Übermut des einen oder anderen? Nicht? Was bringt den Stalker dazu, diese Frau dermaßen... Ja, also er ist wahrscheinlich so größenwahnsinnig, dass er meint, auch die Frau genießt das womöglich. Nicht? Das könnte auch noch der Fall sein, aber ich will jetzt nicht, also das wird im Buch dann etwas anders dargestellt. Ja, bitte. Er begeht keinen Ehrenmord, das ist es nicht. Es ist er wird massiv gekränkt von diesem zu Arroganz neigenden Amerikaner. Und da haben wir natürlich auch wieder ein Klischee, was uns verfolgt. Und die Amerikaner geben uns immer wieder Grund, dieses Klischee für richtig zu halten. Nicht? Und der ist nun nicht nur Konkurrent im Liebeswerben um die Undine, er ist auch Konkurrent in Sachen digitale Techniken für Drohnen, Starfighter und dergleichen. Also das sind diese, er hat einen Geheimdienstauftrag auch gegen den Türken. Also er nutzt also ziemlich seine Fähigkeiten aus und beleidigt, würden wir einfach mal sagen, den jungen Mann, macht ihn runter, auch seine ganze Kultur, Sie haben ja hier den Ausbruch am Anfang mitbekommen, wie der junge Türke dem Deutschen vorhält, ausgerechnet ihr, die ihr den Hitler habt rasen lassen, ihr wollt uns jetzt belehren, wie wir uns zu benehmen haben. Nicht? Ihr habt wirklich den Massenmord aller Massenmorde begangen und wollt euch hier aufspielen als unsere Lehrmeister im moralischen oder sonstigen Sinne. Nicht? Also das... er ist eben sehr empfindlich und auch nicht so dumm, dieser Türke, der kennt die geschichtlichen letzten Abläufe, weiß auch, dass die Deutschen unter der Hitlerzeit auch unter anderem in die Türkei geflohen sind und dort überlebt haben. Zum Beispiel der Ernst Reuter.
Wer von Ihnen wusste das? Ich nicht. Nein, ne? Aus Romanen kann man ja was lernen.
Ernst Reuter hat in Istanbul überlebt und verschiedene andere auch.
Ja. Bitte.
Sehen wir an, dass Sie Ihren Roman bei anderen Lesungen anders einleiten. Sie haben sicher die Einleitung heute geschrieben. Die fragen, ob Sie damit nicht den Roman oder den Nadel überschicken, das eigentlich nicht nötig hat. Also ich habe normal gelesen, ich kenne ihn. Mag ihn sehr, kann ihn empfehlen, finde aber, dass er dieses Korsett nicht nötig hat. Die ganze Anlage des Romans, die Handlung ist eigentlich so angelegt, dass es, was Sie gesagt haben, sich erschließt. Die psychologische Veranstaltungsreihe, ich kannte die bisher nicht, aber ich nehme an, Sie haben sich dadurch zu diesem Vortext.
Das Thema, was hier gegeben ist, hat mich natürlich verführt, es da auch hinzudenken. Und er hat mehrfach jetzt vom philosophischen Roman gesprochen, da schüttelt es mich ein bisschen, denn ich lege Wert auf Realismus, auf Sinnlichkeit mein Gott, mit einer solchen Undine, da muss ja auch was anderes brennen und flammen und in das, was immer wieder zitiert wird, in Feuers Flammen spielen Salamander, aus einer alten Undinenoper. Also das meint nichts anderes als Schwanzwesen, also das Auffallendste an diesem Tier ist ja dieser elendlange, schöne Schwanz, der sich so ringelt. Schwanzwesen neigen dazu, mit dem Feuer zu spielen und zu riskieren. Nicht? Also wir erleben dieses Spiel jetzt zum Beispiel in den internationalen Finanzmärkten, wo dieses Risikospiel in geradezu atemberaubender Weise getrieben wird. Nicht? Also bis zum vielleicht auch Kaputtgehen von unserem traumhaften Europa. Also das um diese ganz konkreten und nervigen Dinge geht es mir. Und Philosophie hat für mich jedenfalls immer den Geschmack, er hat es ja angedeutet, dass fehlt hier die Butter oder die Fische oder der gute Geruch, nicht? Der Sinnlichkeit.
Nicht immer. Aber
nicht das, immer, nein. Ja, es gibt ja
also der Anfangsverdacht, den man...
Also der Precht zum Beispiel kann es ja sehr gut, nicht? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also ich weiß nicht, wie du zu ihm stehst, das könnte...
Ich kann über das Buch nichts sagen, weil ich es nicht gelesen habe. Ich finde ihn zu schön, aber...
Den Titel findest du aber schon mal schön.
Bitte?
Den Titel
findest du... Nein, ihn finde ich zu schön. Er tritt sehr eitel auf, deswegen reizt es mich wahrscheinlich nicht, seine Einführung zu lesen. Ich bin wahrscheinlich auch nicht mehr der Adressat für Einführungen und bin womöglich eifersüchtig, dass meine eigene philosophische Einführung nicht so erfolgreich ist wie seine. Das kann schon alles sein. Aber der Titel ist natürlich sehr einprägsam, das ist gelungen. Wenn er nicht von ihm ist und nur von seinem Lektor, dann Glückwunsch zu seinem Lektor. Das ist ganz, ganz gelungen.
Ich glaube, wir müssen uns irgendwie zu einem Ende hin
bewegen. Ja, das kriegen wir auch, glaube ich, hin. Hat denn jemand von Ihnen noch Gesprächsbedarf? Denn? Ja, bitte, Sie haben eine Frage. Können Sie möglichst etwas laut reden, weil Sie uns wahrscheinlich besser hören als wir Sie? Ich versuche es auch nochmal zu wiederholen, damit alle es gut mitkriegen.
Okay, und zwar, Ihr Roman spielt ja immer wieder auf Dinge an, die zum Beispiel Arthur Schopenhauer, den Sie anfangs erwähnt haben, auch thematisiert. Also gerade mit der Welt als Bild und Vorstellung und dem inneren Willen nach Macht und dem Streben nach Dominanz durchsetzen. Und da würde ich Sie fragen, inwiefern Sie die Theorien von Arthur Schopenhauer, heute noch als relevant sehen.
Also die Anspielung deines Romans auf Schopenhauer, ja, Welt als Wille und Vorstellung, wie weit ist das noch relevant, der
alle Schopi? Wir leben in vielen Wahnvorstellungen, natürlich. Das, also wenn einem das heute nicht auffällt, dann, also es gibt die Wahnsinnigsten, die dann Massenmorde begehen, wie dieser Herr da in Oslo. Also das ist aber auch ein Alltagsphänomen, da müssen wir gar nicht an solche entsetzlichen Amokläufer erinnern, sondern wir haben selber immer wieder die Neigung, uns ein Bild zu machen. Nicht? Und wer weiß denn, wie weit das Bild den Fakten entspricht, das ist doch immer... Wir sind auch geradezu genötigt, ein Bild zu machen. Wir wollen uns ja orientieren, wir wollen ja wissen, wo sind wir, mit wem haben wir es zu tun. Und dabei passieren ständig diese Übergriffigkeiten. Dann nehme ich mir nicht genug Zeit, um mit Menschen wirklich in Kontakt zu kommen, mit ihm zu reden und weiß dann schon irgendwie schnell Bescheid über ihn. Die Bescheidwisser sind doch alle um uns herum. Also Arthur ist überhaupt nicht umzubringen. Er ist ständig, jedenfalls in meinem Kopf, ist er ständig mein Begleiter.
Nun denn. Danke. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Nächste Woche wird Richard Utz hier stehen und uns fragen, wie wir es mit der Dummheit halten. Vielleicht versuchen Sie es auch damit mal. Schönen Abend.
Bitte, bitte.